Wir wollen weiterfahren mit einer weiteren Etappe in unserem Studium der biblischen Prophetie. Und zwar geht es jetzt um das Thema von der Hochzeit des Lammes bis zur Ewigkeit. Und dazu lesen wir aus Offenbarung 19 ab Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lass uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Denn der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. In diesen Versen geht es um die Hochzeit des Lammes. Und damit wir das einordnen können, ganz kurz eine Übersicht über die Offenbarung. Viele denken, das Buch ist ein sehr schwieriges Buch, aber wenigstens eine kleine Ermutigung. Die Einteilung ist ganz einfach. In Kapitel 1, das ist die Einführung in das Buch, da erscheint der Herr Jesus als Richter dem Johannes auf Patmos und erklärt ihm dann auch, wie das Buch der Offenbarung eingeteilt wird. In Kapitel 1, Vers 19 sehen wir eine Dreiteilung. Schreibe nun das, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Und da haben wir also drei Teile. Was du gesehen hast, das ist Kapitel 1. Die Vision von dem Richter der Welt, den Johannes auf Patmos gesehen hat. Und dann sagt er, und was ist? Das bezieht sich auf die Kapitel 2 und 3 mit den sieben Sendschreiben. Das ist klar, weil der dritte Teil, was nach diesem geschehen wird, in Kapitel 4 beginnt. Dort steht nämlich in Vers 1, nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir hatte reden hören, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Da haben wir, was nach diesem geschehen muss. Das ist der dritte Teil. Also jetzt wissen wir schon mal, die Hochzeit des Lammes gehört zum dritten Teil der Offenbarung. Und noch etwas. Kapitel 2 und 3, das sind Sendschreiben an sieben Gemeinden, die es damals gab in der heutigen Türkei, in der Provinz Asia, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira und so weiter. Und diese Gemeinden werden dargestellt als sieben Sterne und auch sieben goldene Leuchter. Ich war in Kapitel 1, Vers 20, sagte Herr Jesus nach der Einteilung der Offenbarung: Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel oder Boten der sieben Versammlungen, und die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen. Warum wird hier von Sternen gesprochen? Die sieben Sterne das sind Lichtträger am Himmel, die in der Dunkelheit eben Klarheit verbreiten. Und so ist es der Auftrag jeder Gemeinde, in dieser dunklen Welt ein Zeugnis zu sein für die verlorenen Menschen. Also die Sterne, das ist der Ausdruck des Auftrags nach außen. Darum wird hier gesagt, Engel der sieben Versammlungen, weil Engel, Angelos, heißt auf Griechisch Bote, Gesandter. Das Wort wird verwendet für Engel, aber es wird auch verwendet überhaupt für Botschafter. Und hier ist eben gemeint, dass die Gemeinden in diese Welt gesandt sind mit der guten Botschaft. Und da müssen sie als Sterne das Licht nach außen verbreiten. Aber sie sind auch sieben goldene Leuchter. Die sieben goldenen Leuchter in der Stiftshütte, später im Tempel in Jerusalem, also der siebenfache Leuchter, die Menorah, war im Heiligen. Und da wurde das Licht verbreitet. In der Stiftshütte gab es keine Fenster. Das einzige Licht war das Licht des goldenen Leuchters. Und dieses Licht ist nicht ein Licht nach außen, sondern ein Licht nach innen. Jede Gemeinde muss Licht und die Klarheit des Wortes verbreiten für die Gläubigen. Das ist der zweifache Auftrag. Darum Sterne nach außen, Leuchter nach innen. Aber da werden auch alle Probleme behandelt von diesen Gemeinden. Und diese Gemeinden stehen eigentlich repräsentativ da für das Zeugnis der Gemeinde in den vergangenen 2000 Jahren. Man könnte sagen, von Pfingsten bis zur Entrückung. Darum wird dieser Teil genannt, das, was ist. Das ist dieses Zeugnis, dieses christliche Zeugnis durch die Gnadenzeit hindurch von jetzt rund 2000 Jahren. Und das war ein Licht nach außen, wie Sternenlicht, um Orientierung zu geben in einer orientierungslosen Welt, und Licht nach innen. Und was geschieht, wenn die Zeit der Gemeinde hier auf der Erde vorbei ist? Dann kommt die Entrückung. Und wir haben bereits in Kapitel 4, Vers 1 gelesen, nach diesem sah ich. Das ist also nach dieser Zeit, wo die Gemeinde den Auftrag hat, Licht nach außen und nach innen zu verbreiten. Es gibt ein Nachher. Und da heißt es, siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel. Was sieht er? Einen offenen Himmel. Das ist wunderbar. Übrigens im Alten Testament sieht man, wie der Himmel geöffnet wird. Zum Beispiel in Hesekiel 1. Und man sieht das auch im Neuen Testament, in den Evangelien. Aber vor dem Kreuz, dass plötzlich der Himmel geöffnet wird. Matthäus 3. Aber nach dem Kreuz finden wir auch das Thema geöffneter Himmel. Aber da heißt es nie mehr, der Himmel wird geöffnet, sondern es heißt, der Himmel ist offen. Darum, das ist sehr genau übersetzt in der Elberfelder, wenn das hier so steht. Ich sah und sehe, eine Tür war geöffnet, nicht wurde geöffnet. Ihr kennt das Lied. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft, geblutet, darum. Wir haben es zu tun mit einem offenen Himmel. Und nun, Johannes sieht, der Himmel ist offen. Und dann eine Stimme, wie die eine Posaune. Und die sagt, komm hier herauf. Genau das wird geschehen bei der Entrückung. Der Jesus wird kommen in den Luftbereich, haben wir gestern gesehen, 1. Thessalonicher 4. Und dann wird er herabkommen mit der Posaune Gottes. Und diese Stimme tönt wie die einer Posaune. Komm hier herauf. Wenn die letzte Posaune, von der wir gestern gehört haben, ertönen wird, dann ist das der Ruf der Gemeinde, kommt herauf. Johannes als letzter Apostel, der damals zur Zeit der Offenbarung in den 90er Jahren noch lebte, war hier der Repräsentant der Gemeinde, die nach der Zeit ihres Zeugnisses hier auf der Erde, wo Israel auf die Seite gestellt ist, nicht wahr? Und die Gemeinde hat das Zeugnis übernommen. Und nachher wird Israel wieder das Zeugnis bekommen. Israel ist nicht verworfen. Römer 9 bis 11 sagt, Israel ist auf der Wartebank, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Und da wird Israel das Zeugnis übernehmen. Und da muss die Gemeinde eben weggehen. In den Himmel. Komm hier herauf. Und Johannes wird entrückt, gerade in den himmlischen Tempel, ins Vaterhaus. Denn was wir nachher sehen in Kapitel 4, in den folgenden Versen, das ist der Thron Gottes im Himmel mit den vier lebendigen Wesen, den Cherubim darum herum. Wir sind im Allerheiligsten. Das ist der Ort der Bundeslade und der vier Cherubim, wie das war im Salomo-Tempel. Und da ist er also gerade ins Herz des Himmels versetzt worden, nämlich in den himmlischen Tempel, nicht in einen Vorhof, sondern in das Allerheiligste. Und dort sieht er die 24 Ältesten rund um den Thron Gottes her. Und in einem weiteren Kreis sieht er dann schließlich, ich rede jetzt über Kapitel 4 und 5, sieht er Hunderte von Millionen Engeln, die nicht gefallen sind, sondern treu geblieben sind. Und diese 24 Älteste, wer sind sie? Sie haben weiße Gewänder und goldene Kronen. Das sind Priester und Könige. Wer ist Priester und König in einem? Die Gemeinde. Offenbarung 1, Vers 5 in der Einleitung. Ich lese natürlich schon Vers 4. Johannes in sieben Versammlungen oder den sieben Gemeinden, die in Asia sind. Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Gemeinde ist ein Königtum und es sind Priester. Die 24 Ältesten im Himmel, die repräsentieren die Gemeinde im Himmel. Und jetzt kommt noch was dazu. 24 Älteste entsprechend den 24 Priesterklassen in 1. Chroniker 24. Kann Eselsbrücke machen, ja? 24 Älteste, 24 Abteilungen, 1. Chroniker 24, 24 Abteilungen. Und David hat die ganze Priesterschaft von Tausenden von Priestern, hat er eingeteilt in 24 Klassen. Und die sollten eben abwechslungsweise den Dienst im Tempel vollziehen. Eine Klasse von Sabbat bis Sabbat, dann die nächste Klasse. 24 Wochen kann man so abdecken. Und wenn die noch ein zweites Mal antreten, dann haben wir schon 48 Wochen. Wir wissen das ganz besonders aus der Zeit des Tempels in den Evangelien. Da hatte zum Beispiel Zacharias in Lukas 1, er war aus der Klasse Abia, das ist die achte Klasse, Dienst von Sabbat bis Sabbat. Und da dadurch war also alles so organisiert, und zwar so, dass 48 Wochen abgedeckt waren. Und jetzt gibt es noch ein bisschen mehr. Und darum war es eben so organisiert. Am Passafest, wo ja alle Israeliten aus dem ganzen Land nach Jerusalem kommen mussten, das ganze Volk, da mussten alle 24 Klassen antreten. Und auch am Pfingstfest, an Shavuot, das Wochenfest, und auch am Laubhüttenfest im Herbst. Und so kommt man dann auf das ganze Jahr, das abgedeckt ist. Also, das heißt, wenn eine Priesterklasse da war im Wochendienst, dann konnte man den Ältesten der Priesterklasse dort sehen. Zum Beispiel in Lukas 1, da war nicht nur Zacharias und die anderen Priester da, sondern auch der Älteste der Abteilung. Aber wann konnte man einmal alle 24 Älteste sehen? Ja, eben an Passa, Pfingsten und Laubhütten. An den Festen, wo das ganze Volk versammelt wurde in Jerusalem. Und das war natürlich für Johannes etwas, das er erlebt hatte von Kindsbeinen an. Bis dann der Tempel im Jahr 70 unterging. Und jetzt da, in den 90er Jahren, auf Patmos sieht er den Himmel und er sieht da 24 Priester und Könige, Älteste. Was bedeutet das für ihn? Das ganze Volk Gottes ist im Himmel. Die ganze Gemeinde ist im Himmel. Die Entrückung ist geschehen. Und dann sieht er, wie in Kapitel 5, der Herr Jesus im Himmel, das Lamm Gottes, das Buch mit den sieben Siegeln nimmt. Das ist das Buch der Gerichte, die stattfinden werden nach der Entrückung der Gemeinde. Die Gemeinde wird gerettet vom Zorn. 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10. Und darum kommt der Zorn erst nachher. Die 24 Ältesten sind im Himmel. Sie repräsentieren die ganze Gemeinde. Alle. Wir haben gestern 1. Korinther 15 studiert, werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick. Bei der letzten Posaune. Den Posaunen wird es. Alle in einem Augenblick. Die ganze Gemeinde, nicht eine Auswahlentrückung. Alle Erlösten werden entrückt in den Himmel. Und dann nimmt das Lamm Gottes dieses Buch der Gerichte. In Kapitel 6 kommt das erste Siegel, wo der Antichrist dann erscheint. Das zweite, das dritte und so weiter bis zum sechsten Siegel. Und dann kommt ein Einschub, Kapitel 7, und da sieht er, wie 144.000 aus Israel versiegelt werden. Und er sieht eine unzählbare Schar aus allen Völkern, die sich bekehren und durch die große Drangsal hindurchgehen werden. Sieht man, Israel hat eine Sonderstellung. Die 144.000 Versiegelten und da die Nationen. Ja, die Zeit der Gemeinde ist vorbei. Ich sage das jetzt im Präsens, die Zeit der Gemeinde ist vorbei. Ich könnte ja auch sagen, die Zeit der Gemeinde wird vorbei sein. Aber das ist zu kompliziert. Und wir sehen das daran, Israel hat eine Sonderstellung. Die sind versiegelt. Und dann haben wir auch noch die aus den Nationen. In der Gemeinde ist es so, nach Galater 3, da ist nicht Jude noch Grieche, sondern ihr seid einer in Christus. In der Gemeinde spielt es keine Rolle, ob man jüdische Abstammung hat oder nicht. Aber nach der Entrückung wird Israel wieder das Zeugnis bekommen. Wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, Römer 11, Vers 25, dann wird ganz Israel gerettet werden. Und das wird zuerst sein 144.000. Und dann werden sich noch mehr bekehren aus Israel. Aber sie haben eine Sonderstellung, weil sie jetzt wieder das Zeugnis tragen sollen. Aber auch aus den Völkern werden viele zum Glauben kommen, und zwar solche, die nicht schon vorher das Evangelium gehört haben, denn die es gehört hatten und sich nicht bekehrt haben, die werden sich verhärten, sagt 2. Thessalonicher 2. Das ist sehr ernst. Darum müssen wir unseren Bekannten sagen, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt muss man sich bekehren und das nicht aufschieben. Weil die Entrückung könnte heute geschehen und dann ist die Gnadenzeit vorbei. Dann geht die Türe zu, wie damals bei Noah. Als die Türe von Gott verschlossen wurde, konnte niemand mehr gerettet werden und in die Arche eingehen. Aber bis dahin waren alle eingeladen. Alle. Und es ist wie in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die 5 Törichten, ein Bild von Namenschristen, die kommen zu spät, die Türe ist verschlossen. Es gibt ein zu spät. Aber eben solche, die es noch nicht gehört haben, die werden sich in großer Zahl noch bekehren. Aber die werden nicht bewahrt vor dem Zorn, wie die Gemeinde, sondern die werden durch die Drangsal hindurch gehen. Ja, und dann kommt in Kapitel 8 das siebte Siegel. Und ich habe diese Tage schon erklärt, das besteht dann aus 7 Posaunengerichten. Und die siebte Posaune besteht aus 7 Schalengerichte. Und das ist also der genaue Ablauf von der Entrückung bis zum Kommen, Wiederkommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Da wird das alles ablaufen. Genau in dieser Reihenfolge. Aber wir haben auch noch 7 Einschübe, das habe ich auch schon erklärt diese Tage, das ist Wiederholung. Aber die Wiederholung ist ja die Mutter des Lernens. Und diese Einschübe sind immer zwischen vor 1 und zwischen 6, 7. Vor 1 und zwischen 6, 7. Vor 1 und zwischen 6, 7. Und dann nach 7, ein neues 1 gibt es nicht, aber dann auch noch 7. Einschub. Und diesen Einschüben wird eben erklärt, was der Hintergrund dieser Gerichtszeit ist. Es wird auch zurückgeblendet, vorausgeblendet. Und es wird dann eben gezeigt, nicht nur was hier auf der Erde passiert, sondern was auch im Himmel passiert. Und in Offenbarung 19, dort haben wir ja gelesen am Anfang der Stunde, da wird uns die Hochzeit des Lammes beschrieben, unmittelbar bevor der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt. Nämlich in 19,11, da habe ich noch nicht gelesen, da steht, und ich sah den Himmel geöffnet. Sieht man? Der Himmel ist geöffnet. Nicht der Himmel wurde geöffnet. Ich sah den Himmel geöffnet und sehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, angetan mit feiner Leinwand, weiß und rein. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er die Nationen damit schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Sehen wir, das ist das Wiederkommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit als König über alle Könige. Und gerade davor wird die Hochzeit des Lammes im Himmel beschrieben. Das wird ein Höhepunkt der Freude sein der Erlösten im Himmel. Nicht wahr? Es ist schon ein Höhepunkt, wenn wir alle hinaufkommen, so wie Johannes, und dann ins Allerheiligste des Tempels im Himmel geführt werden. Das wird ein Moment sein für uns, wenn wir den Thron Gottes sehen und die Cherubim wirklich und dann Platz nehmen auf den Thronen rund um den Thron Gottes und im Hintergrund die ganze Engelwelt versammelt und alle preisen das Lamm, etwas Gewaltiges. Aber die Freude wird dann nochmals hinaufgeschoben, wenn die Hochzeit des Lammes stattfindet. Und das wird stattfinden am Schluss der Drangsalszeit auf Erden. Dann, wenn die Not am höchsten wird auf der Erde, wird die Freude auf die höchste Höhe kommen im Himmel. Ist das nicht unglaublich? Der Jesus sagt von der Drangsal, es wird so schrecklich sein, wie es nie war, von Anfang der Schöpfung an noch je sein wird. Und dann die Hochzeit des Lammes im Himmel. Das Lamm ist klar, das ist der Herr Jesus. 28 Mal finden wir das Wort Lamm in der Offenbarung. Und man muss nur alle diese Stellen durchgehen, dann weiß man, wer das Lamm ist. Nur einer, der Herr Jesus, der für uns als Opferlamm am Kreuz gestorben ist. Und das Lamm wird Hochzeit feiern. Wer ist seine Frau? 19, Vers 7. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Wer ist seine Frau? Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde wird im Himmel heiraten. Und zwar dann, wenn die Not auf Erden am größten ist. Der Schluss der Drangsal wird bestehen aus 7 Schalengerichten. Wenn Engel im Himmel goldene Schalen nehmen, die ausgießen auf die Erde, dann werden ganz unglaubliche Schläge auf die Erde kommen. Offenbarung 16 beschreibt das. Und man muss gut daran denken, das sind Schalen. Übrigens, das ist der Ausdruck für Opferschalen. Ja? Aus dem himmlischen Tempel werden diese Opferschalen ausgießen und dann kommt das Gericht über diese Erde. Und es sind keine Flaschen. Wenn man eine Flasche auskippt, dann macht es bakbuk, 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 bakbuk. Ja? Es kommt nicht alles so schnell heraus, sondern es macht bakbuk, bakbuk, bakbuk. Darum heißt es auch auf Hebräisch Flasche bakbuk. Ja, das ist ein lautmalerisches Wort. Aber das sind keine Flaschen, sondern das sind Schalen. Da kommen die Schläge plötzlich und sofort auf die Erde. Aber im Himmel ist die höchste Freude, die Gemeinde heiratet. Dazu lese ich aus 2. Korinther 11. Da erklärt der Apostel Paulus den Gläubigen aus Korinth etwas, 2. Korinther 11, ja? 2. Korinther 11, da sagt er in Vers 2, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Und zwar das Wort Eifer, das wird anderswo auch übersetzt mit Eifersucht. Ja? Warum? Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ja, da habe ich ganz klar gesagt. Indem der Apostel Paulus evangelisiert hat in Korinth und diese Menschen in großer Zahl zum Glauben gekommen sind, da wurden sie zur Braut Christi gemacht. Es gibt Leute, die sagen, nein, die Gemeinde ist nicht die Braut. Ja, bitte, da steht's. Ich habe euch einem Mann verlobt. Und zwar, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Und Verlobung, das ist nicht ja, so etwas Lockeres. Verlobung ist, das ist weitersuchen. Wie bitte? Das geht gar nicht. Verloben heißt Versprechen, ein Eheversprechen aussprechen. Und darum, verlobt ist man nicht dann, wenn man eine Freundschaft gehabt hat, 2 Jahre, und dann plötzlich macht einer so eine große Inszenierung und kniet vor seiner Freundin nieder und sagt, möchtest du mich heiraten? Bitte? Und was war denn mit den 2 Jahren bisher? War das ein Spielchen? Das geht doch gar nicht. Das ist ja nicht ernsthaft sowas. In dem Moment, wo man sagt, ja, ich verspreche mich, dann ist man verlobt. Es gibt keinen Zwischenzustand. Entweder ist man nicht verlobt oder man ist verlobt. Und so durch die Bekehrung, durch dieses Ja bei der Bekehrung, da geschah diese Verlobung mit Christus. Und zwar als keusche Jungfrau, dem Christus darzustellen. Zu dem Zeitpunkt von 2. Korinther 11, da war der Herr Jesus schon seit vielen Jahren im Himmel. Und die, die mit ihm verlobt wurden, auf der Erde. Und so ist es quasi eine Trennungszeit. Diese Zeit, wo die Gemeinde auf der Erde ist und der Herr im Himmel, das ist Verlobungszeit. Und Heirat ist dann, wenn zusammengeführt wird. Und das geschieht bei der Entrückung. Ich habe das schon gesagt gestern, bei der Entrückung wird der Herr Jesus kommen, nicht wie ein Dieb in der Nacht, sondern als der Bräutigam der Braut, um sie heimzuholen in die himmlische Herrlichkeit. Ja, und dann wird die Hochzeit stattfinden, aber nicht gerade sofort im Himmel, sondern wie gesagt am Ende der großen Drangsalszeit. Und was geschieht denn vorher? Ja gut, wir haben gesehen, Offenbarung 4 und 5, da haben wir zunächst mal Gottesdienst. Ja, da sehen wir die ewige Anbetung, die dort beginnt im Himmel. die 24 Ältesten, die Gemeinde, die niederfällt vor dem Lamm und das Lamm Gottes anbetet. Wir haben die Engelwelt, die anbetet im Allerheiligsten. Aber es wird noch mehr geschehen. Wir haben nämlich gesehen in Offenbarung 19, da heißt es, Vers 7, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Ah, bereitet. Ja, und dann wird gesagt, es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Sie zieht das Hochzeitskleid an. Und es ist alles perfekt. Die Gemeinde heute sehen wir nicht als perfekt, nicht wahr? Wir sind gerade von Wolfgang erinnert worden, wie viele traurigen Dinge es da gibt, versteckt und offenbar. Und auch Dinge, die nicht geklärt sind. Und darum haben wir gehört in den vergangenen 2 Stunden, wie wichtig der Richterstuhl des Christus sein wird. Da wird alles geklärt werden, was wir hier nicht geklärt haben. Und da werden Tränen fließen. Garantiert. Es wäre besser, diese Tränen würden jetzt fließen und man würde sich versöhnen hier auf der Erde. Ja? Aber was nicht geklärt wird, wird dann geklärt werden. Und jetzt verstehen wir auch, warum nicht sofort Hochzeit gefeiert wird. Es muss geklärt werden. Mit allen. Und das wird dann einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber dann wird der Moment kommen, wo alles geklärt ist. Und wo wirklich nur noch Herrlichkeit zu sehen ist an der Gemeinde. Und darum wird auch in Epheser 5, 22 bis 33, wo es darum geht, um das Geheimnis, Christus der Mann, die Gemeinde die Frau. Da wird davon gesprochen, dass der Herr Jesus die Gemeinde reinigt. Und dann wird gesagt, um sie dann einmal darzustellen, die nicht Flecken oder Runzeln hat. Und dieser Moment der Darstellung kommt nach dem Richterstuhl des Christus. Dann wird der Herr Jesus seine Braut dem Vater im Himmel darstellen. Nur schön, nur perfekt. Und das Hochzeitskleid, das wird hier erklärt. Also, das ist nicht einfach eine menschliche Sache, wenn eine Braut ein weißes Hochzeitskleid anzieht an der Hochzeit. Das soll zum Ausdruck bringen, ich bin eine Jungfrau und ich habe gewartet bis zur Eheschließung. Und das ist eine Ehre. Das ist etwas ganz Besonderes. Ja, und ich war mal an einer Hochzeit. Da waren die Leute draußen vor der Kirche und auch die Braut. Und dann geht da eine Mutter vorbei auf dem Gehsteig mit ihrer kleinen Tochter und die sagt, warum hat diese Frau so ein weißes Kleid an? Und dann höre ich zu und so ein bisschen wehmütig erklärt sie, dass das eben früher so war, weil man gewartet hat bis zur Hochzeit. Boah. Und wir müssen den jungen Leuten sagen, das ist so wichtig. Das ist eine so wichtige Basis auch für die Ehe nachher. Wenn man da eben wirklich sich reiner hält als Mann und als Frau, das gibt auch für das Eheleben so eine gute Basis, sodass sich dann auch das Einfleisch werden, nach 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen, Davak heißt im Hebräischen ankleben. Und die zwei werden ein Fleisch werden. Und das führt auch dazu, dass die Sexualität in der Ehe sich in gesunder Weise entwickeln kann. Aber natürlich will ich nicht verschweigen, es gibt die Gnade. Und es gibt die Vergebung. Und es gibt Heilung von Wunden. Aber es braucht dann auch mehr Arbeit. Ja? Und darum, man muss die jungen Leute, bevor sie sich beflecken, darauf hinweisen, das ist so wichtig. Und die Sache mit dem Hochzeitskleid, das ist nicht eine Tradition der Menschen. Das ist Bibel. Das ist Bibel. Und hier wird gesagt, und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und die Elberfelder hat hier eine hilfreiche Fußnote, denn der Ausdruck Gerechtigkeiten im Griechischen hat eine besondere Bedeutung. Oder die gerechten Taten oder Werke der Heiligen. Das heißt also, alles, was wir heute für den Herrn aus Liebe tun, das ist ein Beitrag an dieses Hochzeitskleid. Wenigstens ein Faden. Und alle Fäden auf der ganzen Welt und in 2000 Jahren zusammen, das gibt das Hochzeitskleid. Und das Schöne ist, wenn alles vergeben ist, dann ist nur noch die Perfektion da. Wenn alles geklärt ist, dann ist nur noch Schönheit da. So wird das sein. Und das wird Freude bedeuten. Nochmals Vers 7a. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und dann Vers 9, und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Oh, da gibt es auch noch Eingeladene. Wer sind die Eingeladenen? Und die sind sehr glücklich. 7-mal steht in der Offenbarung, glückselig. Und dieses Wort haben wir auf Schweizerdeutsch nicht. Und darum muss man, wenn man die Bibel erklärt, in Kreisen, wo man Schweizerdeutsch spricht, muss man das Wort glückselig erklären. Und manchmal frage ich, wie würde man glückselig auf Schweizerdeutsch sagen? Und dann wird erklärt, überglücklich sein. Ja, glückselig heißt überglücklich sein. Das heißt also, sogar die Eingeladenen sind überglücklich. Muss ich vorstellen, man ist eingeladen, zum Beispiel als ledig, eine Hochzeit. Jetzt hat wieder jemand das Glück gehabt zu heiraten, ich immer noch nicht. Ja, kann man sich sagen. Ich bin eingeladen. Und das ist etwas Wunderbares, eingeladen zu sein und sich da mitzufreuen. Ja, aber natürlich das Schönste ist, wenn man die Braut ist an dieser Hochzeit und selber der Bräutigam ist an der Hochzeit. Aber von den Eingeladenen steht glückselig. Und es ist eben so, bei der Entrückung haben wir gestern gehört, da werden die Entschlafenen in Christus werden auferweckt werden. Und die dann noch leben, also diese letzte Generation der Gemeinde, wird verwandelt werden und dann alle miteinander entrückt. Aber diese Entschlafenen werden nicht nur die Entschlafenen der Gemeinde sein, sondern auch alle Entschlafenen des Alten Testaments. Die werden dann auferweckt werden und werden auch ihren Körper bekommen. Jetzt sind ihre Geister und ihre Seelen im Paradies. Aber das ist einfach nicht der vollständige Zustand. Wir Menschen sind erschaffen worden als Einheit von Geist, Seele und Leib. Und wenn man eben im Jenseits ist, im Paradies, das ist eine überglückliche Sache. Dann konnte der Herr dem Schächer sagen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Herrlich. Aber eben nicht vollständig. Und darum werden bei der Entrückung auch die alttestamentlich Gläubigen ihren Körper wieder bekommen, der auferweckt, das vollkommene Auferstehungsleib, vereinigt wird mit Geist und Seele und dann werden alle zusammen entrückt werden. Und das steht so in Hebräer 11, nur ein bisschen komplizierter formuliert. Da geht es ja um die Glaubenszeugen des Alten Testaments und schließlich wird uns erklärt in Hebräer 11, Vers 39, und diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen. Da Gott für uns, das heißt für die Gläubigen der Gemeinde, etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Der Ausdruck vollkommen gemacht werden bedeutet, wenn die Erlösten wieder vollständig sind mit Geist, Seele und Leib. Aber hier wird gesagt, diese alttestamentlichen Gläubigen sollen nicht ohne uns, griechisch choris, heißt getrennt von, nicht getrennt von der Gemeinde zur Vollkommenheit kommen. Aber zusammen mit der Gemeinde werden die auch entrückt werden. Und dann kommen die auch vor den, kommen die auch in die himmlische Herrlichkeit als vollständige Menschen. Sie waren schon da als Geist, Seele. Jetzt vollständig. Und dann, wenn die Hochzeit der Gemeinde kommt, dann sind sie eingeladen. Und es gibt zu essen zum Hochzeitsmahl des Lammes. Manchmal wird gefragt, werden wir im Himmel auch noch essen? Ja, natürlich. Der Herr Jesus hat ja auch nach der Auferstehung gegessen und getrunken. Und wir Menschen müssen essen und trinken. Warum? Weil das der Ausdruck davon ist, dass wir in uns nicht vollständig sind. Wir brauchen immer Input. Gott ist vollständig. Er hat uns nicht nötig. Er hat nichts nötig. Er ist in sich glücklich. Darum sagt 1. Timotheus 6, Vers 16, der selige Gott, das heißt der glückliche Gott. Gott ist in sich völlig vollkommen glücklich. Aber wir Menschen nicht. Wir brauchen ihn. Und wenn wir essen, können wir jedes Mal wieder daran denken, oh, ich brauche Input von außen. Ja. Und eben, es wird das Hochzeitsmahl des Lammes geben. Und das ist die volle Wahrheit, was hier beschrieben wird. Das wird nochmals betont hier. Und dann Vers 11, der Himmel ist offen und dann kommt der Herr Jesus als Richter der Welt. Nach der Hochzeit kommt er als der Richter. Aber nicht allein, sondern es wird hier gesagt, Vers 14, und die Kriegsheere, die in den Himmel sind, in dem Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden. Das heißt also, alle alttestamentlich Gläubigen und die Gläubigen der Gemeinde, die werden den Herrn Jesus begleiten. Sacharja 14 sagt, wie er dann kommen wird, auf dem Ölberg. Deine Füße werden an jedem Tag auf dem Ölberg stehen und alle Heiligen kommen mit ihm. Das wussten schon die alttestamentlichen Gläubigen. Das war auch für sie eine klare Hoffnung. Ich schlage das auf, Sacharja 14, Vers 3. Und der Herr, also Jahwe, der Ewigseiende, wird ausziehen und gegen jene Nationen kämpfen, wie an dem Tag, der er kämpft, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen. Hat Jahwe, der ewige Füße? Ja, natürlich, weil der Herr Jesus Mensch geworden ist. Und er ist als Mensch wieder in den Himmel gegangen und wird als Mensch wieder zurückkehren aus dem Himmel. Und darum werden seine Füße auf dem Ölberg stehen. Wer schon mal auf dem Ölberg war, muss man sich irgendwie genießen, ja? Füße auf dem Ölberg. Und so, da wird der Herr Jesus stehen, auf dem Ölberg, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten, nach Westen, zu einem sehr großen Tal. Und die Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Und ihr werdet in das Tal meiner Berge fliehen. Und das Tal der Berge wird bis Azel reichen. Der Überrest Israels, der nicht auf die Berge fliehen wird, nur die aus Judäa werden fliehen, aber der Überrest in Jerusalem wird in der Stadt bleiben, bis der Herr kommt. Und dann werden sie da rausfliehen, wenn der Ölberg sich spaltet. Und ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Und jetzt, und kommen wird der Herr, mein Gott, sagt Zacharja. Und alle Heiligen mit dir. Die werden alle kommen. Und zwar reitend auf weißen Pferden. Manchmal fragen kleine Mädchen, Mama, gibt es im Himmel auch Tiere? Und kann man dort auch reiten? Ja, da muss man die kleinen Mädchen dort abholen, die so reitfanatisch sind. Jawohl, es wird Pferde geben. Pferde im Himmel, ja. Weiße Pferde. der Jesus wird auf einem weißen Pferd reiten. Aber man muss vielleicht noch wissen, im Psalm 19 wird seine Wiederkunft auch beschrieben. Und da heißt es, dass er daher fliegen wird auf einem Cherub. Ein Cherub, das ist eine bestimmte Engelart. Und eine ganz mächtige Engelart. Und das sind auch diese Engel, die den Thron Gottes bewachen, die vier lebendigen Wesen, die Cherubim, zum Beispiel in Hesekiel 1. Ja, und die können verschiedene Gestalten annehmen. Es gibt die Cherubim in Hesekiel mit einem Löwenkopf, dann Stierkopf, Menschenkopf und Adlerkopf. Aber es gibt sie eben auch in Form von Pferden. Das kann man den kleinen Mädchen erklären. Und diese Pferde sind ganz intelligent. Sehr intelligent. Und so werden die Gläubigen kommen auf Cherubim. Und an anderen Stellen lesen wir davon, dass der Herr Jesus kommen wird mit allen Engeln. Also diese Hunderten von Millionen Engeln, die nicht gefallen sind, werden den Herrn auch begleiten, wenn er in Macht und Herrlichkeit kommt. Aber aus anderen Stellen können wir ableiten, dass die in Kampfwagen kommen werden. Die Gläubigen auf den Pferden, ja, und die Engel in den Kampfwagen, das sind diese feurigen Wagen, nicht wahr, die auch Elia bei seiner Himmelfahrt kennengelernt hat. Da waren auch Pferde, aber das sind nicht Tiere, sondern das sind eben Cherubim. Ja, und so werden wir den Herrn begleiten. So etwas Gewaltiges. Aber für die Welt wird das sein Kommen sein wie ein Dieb in der Nacht. Das ist eben kein freudige Sache, wenn ein Dieb kommt. Und dann wird der Herr Jesus eben das Gericht ausüben in verschiedenen Phasen und wird die Drangsalszeit beenden. In Psalmen lesen wir, er wird alle Kriege beschwichtigen bis an das Ende der Erde. Gewaltig. Ich war jetzt, könnte man beten, Herr, greif ein, stopp diesen Krieg in der Ukraine. Und der Herr könnte einfach den Odem stoppen lassen von diesem Mann, der entschieden hat, dass dieser Krieg sein soll. Und dann würde vielleicht sein Nachfolger weiterfahren. Ja? Aber es ist so furchtbar. Aber der Moment wird kommen, wo der Herr direkt eingreift und alle Kriege bis an das Ende der Erde, das sind immer in der Bibel die Teile des Festlandes, die am weitesten von Israel entfernt sind. Also bis nach Japan, Indonesien, Philippinen, Australien, bis nach Südamerika, bis nach Nordamerika, überall wird der Herr alle Kriege des Weltkrieges stoppen. Und dann lesen wir in Offenbarung 20, Vers 1, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er eine kleine Zeit gelöst werden. Das ist schon interessant. Nicht der Herr wird den Satan ergreifen, ein Engel. Und ein Engel wird genügend stark sein, um den Satan zu binden. Das zeigt eben, der Satan ist ein gefallenes Geschöpf. Er ist nicht eine Art gegen Gott. Gar nicht. Und der Herr kann einen Engel einsetzen, der stärker ist als Satan und ihn bindet. Und in den Abyssos, das ist das Wort Abgrund. Abyssos heißt wörtlich der bodenlose Abgrund. Ihn hinabwerfen und binden. Und dann kann er auch nicht mehr Kriege auslösen. Er ist der Menschenmörder von Anfang an, Johannes 8. Und er möchte, dass die Menschen sich gegenseitig angehen und das Blut vergießen. Und dann wird er gestoppt. Und dann lesen wir in den weiteren Versen, wie der Herr Jesus dann eben regieren wird für 1000 Jahre. Und es ist so, die Zahlen in der Bibel, in der Offenbarung, sind immer wörtlich. Ich war, wenn steht von den 7 Versammlungen, Da kann man selber nachzählen. Da kommt nämlich Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Es gibt 7. Also 7 bedeutet in der Bibel 7, nicht 8. Es gibt viele, die meinen, wenn irgendeine Zahl steht in der Bibel, dann heißt das irgendwie irgendwas anderes. Nein, 7 bedeutet 7. Und wenn es heißt 3,5 Jahre, Drangsal, 1260 Tage, dann sind das 1260 Tage. Nämlich genau 3,5 Jahre, 360 Tagen. Ja, so ist das. Und 1000 Jahre ist auch 1000 Jahre. Und nach den 1000 Jahren wird der Teufel in Vers 7 nochmals losgelassen und er wird dann die Menschen weltweit verführen zu einem letzten Aufstand. Und man muss sich vorstellen, durch die Drangsal hindurch wird eine unzählbare Schar aus allen Völkern gehen, die sich bekehren. Und die werden dann beim Gericht der Lebendigen, Matthäus 25, eingelassen ins tausendjährige Reich. Und die anderen werden gerichtet werden. Man muss wiedergeboren sein, um in das Reich Gottes einzugehen, sagt Johannes 3. Da werden nur Gläubige ins tausendjährige Reich kommen, aber die werden Kinder haben. Und die werden also Kinder haben, unter besten Umständen, Frieden und Gerechtigkeit. Aber die werden sich nicht automatisch bekehren. Das ist wie heute. Unsere Kinder haben sich nicht automatisch bekehrt. Und da werden sich auch eben viele nicht bekehren, obwohl sie die Wahrheit sehen. Aber ich hatte mal einen Schulkollegen, der hat mir gesagt, weißt du, ich würde auch nicht glauben, auch wenn alles stimmt. Dann war ich bedient. Nach all den vielen Diskussionen und Gesprächen, die wir hatten, mit Argumenten und so weiter, hat er mir gesagt, ich will nicht glauben. Und das ist es letztlich, warum ein Mensch sich nicht bekehrt, weil er gar nicht will, obwohl der Herr ihn zieht. Ja, und so werden die sich zwar so mit Schmeichelei dem Herrn unterwerfen, und dann wird der letzte Test kommen. Wer ist echt bekehrt? Und der Satan wird nochmals kurze Zeit losgelassen, dann wird er nochmals die Menschheit, die sich ihm anschließt, vereinen, um einen letzten Aufstand gegen die Regierung des Herrn Jesus auszuüben. Und dann wird Feuer vom Himmel kommen und diesen Aufstand von Gog und Magog nach Offenbarung 20 beenden. Und dann heißt es, dass der Teufel in den Feuersee geworfen wird. Der Abyssos war das Vorletzte. Das Letzte wird sein, der Wurf in den Feuersee. Und dann heißt es in Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Hier, wer sitzt auf dem großen weißen Thron? In Johannes 5 wird uns klar mitgeteilt, der Sohn Gottes wird das Gericht ausüben. Als Mensch. Der Jesus sagt, der Sohn des Menschen wird Richter sein. Auf dem großen weißen Thron. Aber das wird nicht auf der Erde stattfinden. Denn vor seinem Angesicht, vor diesem furchterregenden, furchtgebietenden Angesicht des Richters, wird die Erde fliehen. Das hat Wolfgang schon erklärt. Das wird nicht auf der Erde stattfinden, aber auch nicht im Himmel. Aber die Erde entflieht und auch der Himmel, das ist eben genau der Moment von 2. Petrus 3, wenn das ganze Universum dann aufgelöst wird in Brand, sogar die Elemente werden aufgelöst und zerschmelzen, also Kernspaltung und Kernfusion wird stattfinden und dieses letzte Gericht. Und da werden alle auferweckt werden von Kain an, die zu feige waren, sich zu bekehren. Ich glaube, wenn man sich bekehrt, muss man alle Feigheit aufgeben. Was denken die Verwandten? Was denken diese Mitarbeiter in der Firma? Was denken das kommt doch nicht darauf an. Es geht ja um die Ewigkeit. Manchmal, ich fahre auf der Autobahn in Deutschland und wirklich habe ich das Gefühl, da kann plötzlich Materie aus dem Nichts entstehen. Ja, ich schaue im Rückspiegel, da ist nichts und plötzlich ist ein Audi da. Unglaublich. Und da drückt er hinter mir. Ja gut, aber ich muss dann schauen, wie ich fahre, weil wenn mir etwas passiert, dann ist er nicht interessiert, mir dann zu helfen. Wenn ich dann etwas falsch mache, ja? So ist es überhaupt im Straßenverkehr. Ich muss schauen, dass ich nichts Falsches mache und da kommt mir nicht darauf an, ob jetzt jemand deswegen zornig ist, wenn ich nicht anders kann, ja? Und so ist es auch mit der Bekehrung. Ich meine, wenn ich verloren gehe, nur weil ich eben den anderen gefallen wollte, ja, die werden sich dann auch nicht mehr um mich kümmern. Ich muss mich bekehren. Es ist meine Entscheidung. Und darum, diese Feigheit muss man überwinden. Aber alle von Kain an bis dahin werden auferstehen und gerichtet werden. Und das Gericht hier ist der Feuersee. Und dann, Offenbarung 21,1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Dieses Universum wird aufgelöst werden, nicht ins Nichts, sondern Hebräer 1, Vers 10. Da spricht Gott, der Vater, zum Sohn und sagt, du, o Herr. Der Vater spricht den Sohn an mit O Herr, hast im Anfang den Himmel und die Erde gegründet. Und er sagt weiter, sie werden vergehen und sie werden veralten wie ein Kleid und sie werden verwandelt werden. Verwandelt? Ja. Das ist das gleiche Wort wie in 1. Korinther 15, wo es heißt, die Gläubigen bei der Entrückung, ihr Körper wird verwandelt werden. Das heißt, diese Materie wird umgewandelt werden zu einem Auferstehungskörper. Aber es ist die gleiche Materie. Nur dann alles perfekt und keine Flecken mehr und nichts. Ein perfekter Körper. Und das wird geschehen mit dem ganzen Universum. Aufgelöst die Elemente durch Spaltung und Kernfusion. Und dann wird Gott das umwandeln in einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und was uns da beschrieben wird in Offenbarung 21, das ist das, was 2. Petrus 3 am Schluss nennt, der Tag der Ewigkeit. Das wird ewig weitergehen. Und manchmal denke ich, wie schön bei diesem Lied Amazing Grace, how sweet the sound. Erstaunliche Gnade, wie herrlich, wie wunderbar klingt das. Und da heißt es, wenn wir dann einmal 10.000 Jahre. Was? Gibt es noch Zeit? Für uns schon. Gott ist nicht der Zeit unterworfen. Bei ihm sind 1.000 Jahre wie ein Tag wie 1.000 Jahre. Er ist der Ewige. Er muss nicht von A nach B gehen. Wir schon. Wir werden Geschöpfe bleiben. Und darum gibt es Zeit. Und darum sagt Epheser 2, dass Gott in den kommenden Zeitaltern seinen Reichtum, seine Gnade in Güte an uns erweisen wird. Das kommende Zeitalter ist in Epheser 1, Vers 19 bis 21, das tausendjährige Reich. Aber Epheser 2 spricht dann über die kommenden Zeitaltern. Das heißt, es wird weitergehen. 10.000, 20.000, Millionen, Milliarden, es wird nie mehr aufhören. Und da könnte einer denken, wird das langweilig? Nein. Wer sowas denkt, der weiß nicht, wer Gott ist. Und zwar hat Gott ein Programm. Zum Schluss lese ich noch Epheser 2 und dann ist Schluss. Also das muss man wissen. Es gibt ein Programm für die Ewigkeit. Und das ist hier zusammengefasst. Es geht um unsere Errettung ab Vers 4 Und dann Vers 7 sagt, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Gott hat einen Plan für die Ewigkeit. Und es wird nie langweilig werden. Es wird so wunderbar bleiben. Und es ist auch so, wir haben ja gelesen in Offenbarung 19, wenn der Herr Jesus kommt aus dem Himmel, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Was heißt das? Auch nach diesen Jahren, nach der Entrückung bis zu seinem Wiederkommen, wird immer noch ein Geheimnis in der Person des Herrn Jesus sein. Aber wir werden doch eine vollkommene Erkenntnis haben nach 1. Korinther 13. Von Angesicht zu Angesicht. Ja, natürlich. Aber das heißt doch nicht, dass wir die Gottheit auskunden werden. Wir werden in Ewigkeit immer mehr in die Tiefen der Gottheit hineinschauen können. Und es ist unendlich. Und darum auch nach mindestens 7 Jahren heißt es, er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Es bleibt ein Geheimnis. Die Person des Sohnes Gottes. Und so werden wir, wie in 1. Korinther 2, der Geist Gottes die Tiefen Gottes erforscht, werden wir in Ewigkeit von überwältigt sein zu überwältigt sein gehen. Also, keine Angst, es wird nicht langweilig, nicht 5 Stunden pro Tag Posaune blasen auf einer Wolke. Das ist heidnische Vorstellung. Das ist nicht das, was die Bibel uns sagt. Gott hat einen Plan, ein Programm.